Schweizer Nazi spielt ihre beste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien ist im Viertelfinal Endstation gesehen. Aber die Gier nach und vor allem auch das Potenzial für mehr, das wäre da gewesen. Wir reden heute im Fußballtag Heimspiel unter anderem über das bittere Ausscheiden und natürlich auch über die rote Karte für Breel Embolo. Und zwar mit jemandem, der zmitzt drin war. Wir freuen uns sehr. Frisch zurück aus den Staaten ist der Assistenztrainer und die rechte Hand von Murat Yakin, Davide Galla.
Dankeschön.
Als ehemaliger Nazi-Trainer weiss auch er, wie die Nazi tickt. Ich freue mich sehr herzlich willkommen, Rolf Ringer.
Hallo zusammen.
Und auch wieder zurück aus den USA ist der Leiter Sport von bluenews.ch, der Michi Wegmann. Ja, es gibt nicht viel zu sagen. Nazi ist wieder zurück. Es ist wunderbar gewesen. Am Dienstag hatte er den grossen Empfang gehabt, Davide. In Zürich sind frenetisch empfangen worden von den Fans. Was ist euch in dem Moment durch den Kopf gegangen, als ihr die Bilder gesehen habt, die Masse der Leute?
Ist natürlich sehr schön gewesen. Wir haben ja viele Bilder mit überkommen daheim, schon während unserem Spiel, aus den Public Viewings. Mir hat das natürlich liebend gerne noch ein bisschen nach Hause geschoben und hätte gerne sicher noch mal eins oder zwei Spiele gemacht. Aber am Schluss ist das natürlich schon eine tolle Sache für uns zu sehen, wie wir die Leute können mitreissen
können. Es gibt immer ein Abo, die Enttäuschung ist wirklich riesig gross gewesen nach dem Ausscheiden. Aber wenn man diese Bilder gesehen hat, ist das so der Moment gewesen, wo man auch wirklich geniessen konnte, wo man die Enttäuschung noch ein bisschen hat auf die Seite schieben konnte, gerade nach dem langen Flug, wo sicher der Kopf noch gespielt hat.
Ja, also direkt nach dem Spiel ist klar, ist die Enttäuschung riesig gewesen, der Frust auch gross. Aber nachher, irgendwann, fangst du das an verarbeiten. Und eben, der Flug hat uns sicher auch dabei geholfen, hat doch ein paar Stunden können dort verbringen im Flugzeug und doch das ein oder andere Gespräch noch können führen. Und nachher, wo wir die Freude gesehen haben von der Bevölkerung, hat uns das natürlich schon mit Stolz erfüllt.
Nehmen wir uns nochmal mit zurück an den Moment nach dem Ausscheiden. Gehen dann in den Bus, dann gehen wir ins Hotel. Ist denn jeder für sich selber oder gibt es da noch Gespräche? Reden wir miteinander?
Ja, es ist schon. Also in der Garderobe war es sehr ruhig gewesen. Ich glaube, fast schon gespenstig ruhig. Aber es ist auch völlig normal. Es war so eine intensive Zeit gewesen und dann ist so ein Gefühl von Leere da. Und dann braucht einfach jeder mal so ein bisschen seinen eigenen Moment oder seine Zeit. Es war sehr emotional gewesen auch. Und nachher auch im Bus sehr, sehr ruhig. Auch im Hotel. Es braucht einfach ein bisschen Zeit. Und nachher kommt dann auch die Stimme wieder ein bisschen und man fängt dann auch an, das Ganze miteinander zu verarbeiten.
Was ist deine Rolle in diesem Moment?
Ja, auch in erster Linie mal gewisse Haltung auch haben, trotzdem. Jetzt nicht irgendwie gerade am Boden zerstört sein. Aber es ist auch jeder muss das selber für sich herausfinden, was er in dem Moment gerade empfindet und was er, wie er mit dieser Situation umgeht. Aber ich finde schon, als Trainer oder als Assistenztrainer muss man auch gewisse Haltung an den Tag legen, auch gewisse Stärke zeigen und auch trotz dem Frust und der Enttäuschung auch zeigen, dass man stolz ist auf das, was man erreicht hat und das irgendwie auch emotional gut einordnen.
Und stolz kann man allemal sein. Rolf, die Schweiz schafft historisch an dieser Weltmeisterschaft. Ist zum ersten Mal im Viertelfinal seit 1954 und die Enttäuschung die kommt so mit, aber das hat sie eigentlich nicht verdient.
Ja gut, wenn du mal so weit bist, dann willst du natürlich am liebsten im Finale kommen, im Halbfinale und Finale. Und wenn du dann siehst, dass du gegen den amtierenden Weltmeister quasi über lange Zeit die bessere Mannschaft bist und dann halt so eine rote Karte das Ganze ein bisschen gekillt hat, dann tut dir das einfach weh, weil es ist nicht ein Freundschaftsspiel, sondern es ist einmal alle vier Jahre und du bist so nah dran. Da verstehe ich, dass man auf der einen Seite stolz ist, weil man hat etwas erreicht, was man noch nie hat. Weil also mit wie viel ist das gewesen? 1900, wie viel, wo man das schon mal erreicht hat? Mit
dem Viertelfinale angefangen.
Ja, genau. Ja, das ist ein anderes, kannst du nicht vergleichen.
Kein Vergleich. Nein, aber ich muss sagen, oder, sie haben die Ziele gesetzt, sie haben höhere Ziele gesetzt, sie haben sich unter Druck gesetzt und haben es erreicht. Das ist nochmal eine neue Qualität für eine Schweizer Mannschaft. Wir sind schon sehr bekannt, wir sind schon stolz, dass wir uns qualifiziert haben, weil Italien hat es nicht geschafft, aber wir sind dort und dann ist man eigentlich zufrieden gewesen. Mhm. Heute gibt man höhere Ziele an und auf Gefahr hin, dass die Presse auf alles schlägt, ein grosses Maul, sie haben gesagt, und jetzt sind sie draussen. Und das spricht eben auch für die mentale Stärke und die Reife von dieser Mannschaft. Und darum, alles in allem, kann man stolz sein, es war eine sehr gute Weltmeisterschaft gewesen.
Wir haben es schon angekratzt, das Spiel gegen Argentinien. Michi, du hast das als Zuschauer mitverfolgt. Wie war das für dich dort von außen?
Mega ärgerlich war das natürlich. Es ist so wie so ein, also die ganze WM war ein Steigerungslauf. Und das hat mir auch gedacht, ist das Argentinien-Spiel gewesen. Am Anfang, und mit dem 1-1 habe ich gedacht, jetzt ist alles bei uns. Und dann kommt die ganz, ganz blöde, gelb-rote Karte, die nach das ganze Spiel kehrt.
Also da Sascha Rufer redet von einem Skandal. Das Wort hat er dann kurz nachher zurückgezogen. Wir reden selbstverständlich auch noch über das. Ist der Moment, die 72. Minute, ist das der Knickbruch gewesen, der Turning Point für die Schweizer Nation?
Man weiss ja nie, es ist hypothetisch, aber die Schweiz hat ausgeglichen, super zweite Halbzeit gespielt und dann war das Momentum auf der Schweizer Seite gewesen. Da hat man das Gefühl gehabt, ja, jetzt liegt sogar noch mehr drin und die Mannschaft hat das Gefühl auch gehabt. Oder, und dann ist das natürlich wie aus heiterem Himmel. Auf einmal bist du reduziert auf einen weniger. Für eine Strafe, die, ich sage jetzt mal, unverhältnismäßig fest ist für das, was passiert war für eine Weltmeisterschaft. Und von dort her ist klar, es ist, tut einem weh, wenn man sieht, wie nahe man dran war an einer Weltmeisterschaft. Und dann kommt so eine Karte. Ich meine, wir sind uns nicht gewöhnt. Da mit der Mistaken Identity kennen wir ja fast nicht. Wenn jetzt das seit 100 Jahren dabei wäre, jeder
ja,
weiss.
Das ist ja vorher, also das hat man ja vorher.
Ja, weißt, wenn du das nicht erlebt hast ein paar Mal, dass dir das im Gedächtnis ist, in einem Zweikampf, dann kannst du nachher schon sagen, logisch, er hätte es müssen wissen. Ist ja logisch. Vielleicht ist es auch typisch, dass am Embolo passiert ist und nicht jemand anderem. Aber gleich, es war einfach unverhältnismäßig hohe Strafe gewesen. Und das hat natürlich das schon gekillt. Die Dynamik im Spiel, der Glauben an Sieg, hat natürlich das dann schon ja, gestört.
Michi, du siehst es ziemlich viel anders.
Ein bisschen anders da mit der ganzen Embolo und Thematik. Also ich sage grundsätzlich, wenn du gelb vorbestraft bist, du schiessest 3 Minuten vorher den Ausgleich, die Situation ist im Mittelfeld und du machst so eine Schwalbe. Ich meine, das hat ja gar nicht mit dem VAR zu tun. Du rechnest, musst ja damit rechnen, dass der Schiedsrichter dir sieht. Dann bist du auch mit gelb-rot vom Platz. Also für mich war es schon eher eine dumme Schwalbe gewesen, muss ich sagen. Und zu einer Unzeit.
Es ist schon, also die Mistaken Identity habe ich gesehen im Spiel, glaube USA-Paraguay, wenn ich mich nicht täusche. Dort ist mir das erste Mal aufgefallen und schon dort habe ich eigentlich, und da muss ich schon auch fairerweise sagen, dort habe ich gedacht, eigentlich grundsätzlich eine gute Sache, dass man dort eigentlich die Schwalben abstellen kann. Nachher, dass mir natürlich dann, dass das so ein Bumerang wird und uns der eigentlich zumindest ins Gesicht fliegt, ist natürlich maximal ärgerlich. Aber ich glaube, wenn das jetzt der Breel hat so etwas sicher nicht im Strafraum gemacht, weil das ist dann schon einmal etwas anderes. Bis jetzt hat man es ja immer nur so gekannt, dass wenn man eine Schwalbe in dem Sinn macht im Strafraum, dass man dann bestraft wird. Und ich glaube, das ist einfach in dem Moment gar nicht präsent gewesen bei ihm. Mir hat es einfach maximal leid da für ihn, weil er so eine Frohnatur ist. Einer ist, der die ganze Mannschaft mitreissen kann mit seiner positiven Art. Und ich persönlich habe mich vor allem über die erste geile Karte geärgert. Wo dann nachher der VAR sich eingeschaltet hat, habe ich eigentlich relativ schnell geschaltet und habe gewusst, okay, wir werden einer weniger sein.
Also die Schiri-Leistung als solches, gerade gegen die Schweizer, die ist hoch umstritten, nicht nur bei uns im Land, aber nochmal zurück zu dieser Mistaken Identity-Regel. Ist das etwas, was ihr besprochen habt? Ist die Regel zu euch gekommen? Und ihr habt auch, denkt ihr immer ein Szenario? Ist das so ein Szenario gewesen? Hat man von dem Kenntnis gehabt?
Nur am Rand. Also wir haben schon einen Workshop gehabt, wo man auch gewisse neue Regeln auch vorgestellt hat. Aber es war vor der WM gewesen. Wir haben einen Workshop gehabt mit den FIFA-Schiedsrichter online. Wir haben dann das nachher auch der Mannschaft vorgestellt. Wir haben nochmal einen Schiedsrichter gehabt, der sich eingeschaltet hat. Das war in St. Gallen gewesen. Also es ist alles besprochen worden. Aber es hat doch es hat schon gewisse Regeln gegeben, wo präsenter gewesen sind und wo deutlich wichtiger wahrgenommen worden sind, wie jetzt zum Beispiel die Einwürfe, die schneller ausgeführt werden müssen, das Rauskommen, dass du nicht nachher einmal weniger bist. Wir haben zum Beispiel im einen Spiel gegen Kolumbien sind wir ja auch über eine Minute einer weniger gewesen, weil er musste raus, weil der eine Spieler sich verletzt hat bei uns oder angeschlagen war. Und das sind so Sachen, wo man sicher ein bisschen intensiver angeschaut hat, wie jetzt die Mistaken Identity.
Also der Murat Yakin, der Cheftrainer, hat sich am Tag nach dem Spiel ziemlich dezidiert auch zu diesem Entscheid geäussert und das würde ich sehr gerne schnell anschauen.
Die Mannschaft hat das nicht verdient, auf die Art und Weise auszuscheiden. Wir haben nicht nur gegen ein großes Argentinien gespielt oder gegen den Weltmeister, wir haben gegen knapp 70.000 argentinische Fans gespielt Wir haben gegen den Schiedsrichter und gegen den VAR gespielt. Ich glaube, das sind einige, ein bisschen einiges zu viel.
Ja, also Michi, auch am Tag nach dem Match,
den Täuschung... Das ist das, was mich ein bisschen genervt hat. Ja. Ich finde so ein bisschen, die Schweizer Nazi hat kommunikativ so vieles so gut gemacht an dieser WM. Also sie haben den Muri inszeniert in den Late-Night-Shows. Es ist wirklich sensationell gewesen. Und das nach dem Spiel... Kannst hässig sein direkt, dass die Spieler können fluchen, dass der Trainer kann fluchen, dass ihr könnt sagen, wir sind benachteiligt, das ist eins. Aber nachher schlafst du drüber, dann weisst du doch, die Regeln gibt es. Dort hätte ich eigentlich mir erhofft, dass man da ein bisschen drüber steht und sagt, es ist passiert, wir sind reingelaufen, wir haben uns provozieren lassen, das muss man ja sagen. Also die Argentinier, das hast du, Rolf, gesagt, die stehen da von Anfang an auf den Füßen umeinander, die treten die, die heben die, die reissen die. Und sie haben am Schluss mit ihrem Konzept haben sie uns durcheinander gebracht, weil wir sind einer weniger gewesen, oder? Das
ja. Ja. Das ist, oder? Du hast gesagt, das ist eine doofe und eine dumme rote Karte. Das stimmt. Aber man muss so Sachen immer im Gesamtkontext beurteilen. Wir haben jetzt gestern wieder die Argentinien gesehen gegen England. Die haben nur dreckelt die ganze erste Halbzeit. Und der erste, der verwarnt worden ist, ist der Anderson von England. Oder da muss ich sagen, also salopp gesagt, muss man sagen, müssen Schiedsrichter, wenn die Argentinien spielen, aufpassen, dass sie den Fußball nicht kaputt machen. Ich meine, die erste Halbzeit war nicht zum Schauen, weil die sie nur alles verhindert haben und überall dreckelt haben, was sie können, und der Schiedsrichter hat nur zugeschaut. Oder? Und wenn ich jetzt den Embolo sehe, der 5 Spiele lang malträtiert wird als Mittelstürmer, der gegen Argentinien drankommt auf alle Arten, geht er mal in den Zweikampf, dann kommt er als Erster, der links und rechts einstecken muss, kommt er ein Gehli über. Dass er irgendwo mal noch 20 Minuten später, wenn er den Paredes sieht, der ja einer der Schlimmsten ist, was er dann das Gefühl hat, so, jetzt hole ich auch mal ein V raus, das ist doch nur menschlich. Ich als Journalist auf dem Sofa sage, ja, das ist dann eine dumme Karte. Wenn ich aber das Gesamte sehe, im Gesamtkontext, habe ich einfach Verständnis, dass das auch passieren konnte.
Ich habe Verständnis, dass du Verständnis hast. Was mich wundern nimmt, haben ihr eure Spieler darauf vorbereitet, dass dreckelt wird? Was haben ihr gesagt im Vorfeld?
Oh ja, also das mit den Fans, muss ich ehrlicherweise sagen, auf die habe ich mich gefreut. Weil so eine Stimmung habe ich selten erlebt. Also was die gesungen haben, die argentinischen Fans, ist Wahnsinn gewesen. Und wir sind ja jetzt an dieser Weltmeisterschaft schon auch ein bisschen auch daran gewöhnt gewesen, Auswärtsspiel. Also gegen Bosnien ist es gefühlt ein Auswärtsspiel gewesen. Kanada sowieso. Wobei dort ist wenigstens noch farblich, ist alles rot gewesen. und nachher Kolumbien auch. Aber Argentinien ist schon einmal eine andere Stufe gewesen. Und selbstverständlich haben wir die Mannschaft vorbereitet auf das. Wir haben ihnen gesagt, sie werden uns provozieren, sie werden dreckig spielen. Das ist so. Wir haben es auch so benannt, dreckig spielen. Mhm. Und da werden wir einfach müssen mental parat sein, dagegen heben und sie mit unseren Mitteln versuchen zu schlagen. Es ist so, dass eigentlich in der einzigen Szene, wo wir eigentlich versucht haben, so, ich nenne jetzt das einmal so ein bisschen clever, etwas auf unsere Seite zu ziehen, sind wir gnadenlos bestraft worden.
Dann war ein paar Redes cleverer gewesen, weil er den Fuß zurückgezogen hat. Oder?
Ich meine, bei der ersten gelben Karte, jeder, der schon mal auf diesem Niveau gespielt hat, weiss genau, der Paredes sieht den Brel kommen. Mhm. Und nachdem er den Pass spielt, zieht er noch mal ein bisschen weiter, damit der Brel eigentlich voll reinrennt. Und das ist einfach der Moment, wo ich eher gehadert mit dieser gelben Karte. Nachher bei der zweiten, dort habe ich dann schon gewusst, dort bin ich eigentlich noch schon wieder vertieft gewesen in der Taktik, wie ich gewusst habe, wir müssen unbedingt schnell reagieren und umstellen. Aber wir müssen sicher auch aus diesem Spiel lernen. Wir müssen ja nicht die Argentinier kopieren, aber wir müssen sicher auch daraus lernen und sagen, okay, das nächste Mal müssen wir halt auch wirklich alle Register ziehen.
Wenn
wir
in so einer Spiel, ein bisschen cleverer
vielleicht. Einfach alle Register ziehen, aber auf unsere Art und Weise. Wir werden nie die Argentinier sein. Wir sind Schweizer und wir müssen auch die Schweizer bleiben. Aber gewisse Register dürfen wir schon uns auch aneignen.
Aber faktisch gesehen, würde man jetzt wahrscheinlich die Aussage, die Murat Yakin am Tag nach dem Spiel gemacht hat, so nicht mehr machen.
Oder? Also das mit den Fans?
Doch. Ja, dass man auch gegen den VAR... das mit den Fans natürlich. Das haben wir jetzt auch wieder gegen England gesehen.
Mit dem VAR muss ich jetzt persönlich sagen, wenn er kommt, hat er leider keine andere Wahl. Was ich aber schon, und dort bin ich schon auch der Meinung von Muri, das ist aber rein subjektiv. Ich habe während dem ganzen Spiel das Gefühl, die Argentinier können sich definitiv mehr erlauben als wir. Das war einfach mein Gefühl. Und ich habe gewusst, es kann ganz, ganz eng werden bei gewissen Situationen. Ich mag mich noch erinnern, in der ersten Halbzeit hat es einen Ellbogenschlag gegeben von hinten, glaube vom Romero, auch gegen den Brel, wo einfach gepfiffen wird, aber nicht geahndet wird mit einer gelben Karte. Und dass wir dann nachher für andere Vergehen dann bestraft werden, das ist dann schon schwierig zu akzeptieren. Das definitiv.
Gegen England ja genau das Gleiche. Ja. Also das ist eine Viertelstunde gegangen, dann ist der Tuchel ausgerastet, weil er sich benachteiligt vorkommt. Ja. Also entweder machen die Argentinier das wahnsinnig gut.
Oder sie werden systematisch so bevorteilt.
Sie sind dann bevorteilt, wenn man das nicht sanktioniert. Mhm. Und jetzt hat man ja gesehen gegen die Schweiz, was sie gemacht haben, und sie machen gestern genau das Gleiche gegen Frankreich. Gegen England. Mhm. Oder? Sie haben das Gleiche gemacht. Und darum, da kann fast noch der Schein, der erste Halbzeit war eine Katastrophe als Halbfinale. Nur weil sie alles zerstört haben. Die haben gar nicht geshootet. Am Schluss haben sie gezeigt, was sie können, wo sie Fußball gespielt haben. Weil die Engländer in die Hose gemacht haben und sich zurückgezogen haben auf eine Fünferabwehr. Und wenn du dann immer nur 20, 30 Meter vor dem Goal bist, dann ist der Messi einfach dort, ist der daheim. Und die Engländer haben sich dann selber geschlagen. Oder? Aber solange die Schiedsrichter die Metzli-Geschichten tolerieren, sind die Spiele schlecht. Jetzt kann man schon sagen, oder, ihr habt das besprochen, dass man schlitzohrig sein muss, dass man nicht reingehen in die ganzen Matchli. Aber die Engländer haben das auch besprochen. Dann hat man den Match auch kaputt gemacht. Der Bellingham hat ja auch hyperventiliert. Wenn du weisst, dass sie dreckeln und dreckeln und dreckeln und die Schiedsrin macht nichts, kannst du lange sagen, ja, da musst du über der Sache stehen, das weisst du ja doch, das solltest du, oder? Wenn irgendwann fühlst du dich ungerecht behandelt und dann teilst du auch mal aus. Und dann ist der andere eben schlauer und zieht das Bein zurück. Also, von dort her glaube ich einfach, dass es wichtig ist, bei so einer Spielart von den Argentinier, dass der Schiedsrichter es entscheidend macht. Hätte er 3 verwarnt in der ersten Viertelstunde, hätte er locker können, wäre das ein viel besserer Match geworden. Dann hätten nämlich alle ein bisschen die Füße zurückgeben müssen. Wenn ich nur immer sage, und mit dem Gango reden, der dann ein blödes Fall macht, und mit dem Gango reden als Schiedsrichter, lange noch lange nicht.
Das darf mittlerweile jeder wieder mit dem Schiedsrichter reden.
Ja, es ist wieder so, dass jeder
gut diskutieren kann. Die Regel gibt es ja nicht mehr, das kann ja jeder ein bisschen
mitreden. Grundsätzlich finde ich es ja gut, dass man miteinander kommunizieren kann. Aber ich weiss, was du meinst. Eigentlich hat es immer geheißen, nur der mit dem Captain-Bändeli. Bei den Argentinern habe ich das Gefühl, hat jedes Captain-Bändeli angehört.
Aber wir haben vorher die Bilder von Brel Embolo gesehen. Also es ist wirklich offensichtlich ein schwerer Moment für ihn gewesen, schwer das auch zu fassen. Wie war es denn nach dem Spiel gewesen? Hat man ihn müssen trösten? Hast du ihn auch müssen trösten? Was hat er gebraucht in diesem Moment?
Ja, ich habe ihn dann nur ganz kurz noch gesehen. Er war dann so vergraben gewesen an seinem Platz. Er hat das Gesicht immer noch in den Händen vergraben gehabt. Und in dem Moment muss man ihn einfach, weiss ich auch selber, wie es ist, dann muss man ihn einfach einen Moment sein lassen. Mhm. Aber ist klar, ich habe ihn trotzdem versucht, im Rahmen von der Möglichkeiten irgendwo aufzumuntern. Weil das hat mir selber auch extrem weh, da ihn so zu sehen. Mhm. Einfach weil ich weiss, wie er ja sonst eigentlich ist. Aber es ist auch verständlich. Ich glaube, ich hätte genau gleich reagiert wie er.
Man hat auch noch beim Empfangsgefühl gehabt, ist noch ein bisschen zurückhaltend mit der Sonnenbrille. Also hat es lange gedauert oder hat es einen Moment gegeben, wo man dann wieder hat können...
Gut, Sonnenbrille haben noch
ein paar viele gehabt, aber hat sich erst eher zurückgehalten.
wir haben alle nicht ganz so frisch ausgesehen. Ja. Aber es ist klar, dass du dann kommst und einerseits hast du ein Feier und einen Empfang und dass dann ein Brel nicht gerade so in Feierlaune ist, das ist auch völlig menschlich und verständlich.
Mhm. Aber ich muss sagen, es ist auch schön, wenn er jetzt zum Beispiel angestanden wäre und auch gewunken hätte einen riesen Applaus bekommen. Mhm. Das heisst, dass die das irgendwo auch haben können, im ganzen Kontext beurteilen, dass die einfach unverhältnismäßig her war, die Strafe, und wären eigentlich hinter ihm gestanden. Man hat schon das Publikum gehört, eigentlich applaudieren, dann ist er aber gerade zurück und dann ist das ein bisschen versandet. Aber das ist auch ein schönes Zeichen, dass die Leute sich irgendwann können in ihnen fühlen und ihn eigentlich wirklich unterstützt haben und nicht auspfiffen hätten, oder? Nie.
Du hast vorhin etwas erwähnt, Rolf, so, ich weiss nicht genau in Wortlaut, aber du hast gesagt, es ist vielleicht auch sinnbildlich, dass es gerade ihm passiert ist. Wie hast du das gemeint?
Es ist einfach so, dass im Leben sehr vieles, wenn man alt ist, lernt man das, das kommt immer auch mal irgendetwas ein bisschen zurück. Und wenn man jetzt, sagen Sie nur einfach mal, Zeitungsartikel anschaut, von Brel Embolo, bei all dem Sympathischen, was ihn auszeichnet, dann habe ich halt schon relativ viele Sachen gelesen, wo man das Gefühl hatte, der hätte wahrscheinlich müssen vorher studieren und nicht erst nachher. Das ist vielleicht auch ein bisschen seine Art. Und dann auf einmal, darum sage ich, es hätte vielleicht nur an Brel passieren können. Obwohl er, oder, von der Art und Weise einfach. Aber das ist ein bisschen gesucht. Aber in der Regel kann es einfach im Leben ein bisschen so kommen. Wenn du sehr viel dir zu Schulden kommen lässt, kommst du vielleicht dann einmal irgendwo eine Quittung über, oder? Und das muss überhaupt nicht in dem Zusammenhang sein. Aber darum habe ich einfach gesagt, ich glaube nicht, dass ein anderer Spieler hätte können tüpfen bei dieser Aktion.
Gut, das wollte ich eigentlich in dem Sinn so stehlen, wollte ich nicht weiter kommentieren, aber was bei ihm halt einfach schon ist, er ist schon ein Schlitzohr auch. Und mit seiner Schlitzohrigkeit hat er für uns auch sehr viele Sachen rausgeholt. Und das Mal ist jetzt halt einfach auf die andere Seite gekippt. Aber am Schluss glaube ich auch, dass der Breel daraus wird lernen und dass ihn das am Schluss auch noch stärker macht.
Aber eben so Vorwürfe seitens Spieler, seitens euch, das ist eine Fehlung?
Nein. Also das sei ferne, absolut nicht. Am Schluss eben, denke ich, müssen wir uns bewusst sein, dass das Ganze eine spezielle Konstellation war. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die einfach wirklich alle Register gezogen hat. Das ist auch ein bisschen kulturell bedingt, denke ich auch. Ich habe mich dann auch so gefragt, woher haben die das überhaupt, die Spielweise? Aber ich glaube, das lernst du einfach, wenn du ein Strassenkicker bist. Und die haben einfach sehr viele Strassenkicker. Mhm. Bei uns in der Akademie, wenn du mal einen hast, der aus der Reihe tanzt, der wird gerade glatt gestrichen, oder? Oder rasiert, ich sage jetzt dem glatt gestrichen. Und die haben halt einfach schon viel mehr Ecken und Kanten, die Spieler. Und das, nebst den Fußballern, ist eine Qualität.
Die Südamerikaner, da weiss man, die haben riesige Konkurrenz. Und die müssen sich durchsetzen. Das geht nicht mit Liebspielen. Nein. Sondern da den Ellbogen ausfahren und da und sagen, jetzt komme ich, weil es warten noch tausend andere. Und das ist natürlich irgendwo nachher auch im Fußball, oder? Von der DNA der Argentiner. Auch Brasilianer haben tätige Sachen, wo man spürt, die sind knallhart durch eine Schule durch, wo sie alles haben müssen geben, damit sie überhaupt dann können dort ankommen, wo sie gekommen sind, oder? Und wir leben im Paradies und sollten auf einmal knallhart das Gleiche machen wie die anderen. Das ist Wunschdenken, aber fast nicht zu machen.
Ich glaube, man kann das positiv so ein bisschen abschliessen, wenn man sagt, wir haben das 10. aber besser ausgesehen als die Engländer das 11. gegen Argentinien.
Ja, das hat praktisch etwas ähnlich ausgesehen.
Ja, wir haben eben ein bisschen gemauert.
Aber der Murat Yakin hat bei euch im Heimspiel in Amerika gesagt, dass man ja von jedem Spiel mit Szenarien denkt. Jetzt habt ihr nach dem Platzverweis sofort umgestellt. Habt ihr das Platzverweis-Szenario auf dem Radar gehabt?
Ja, definitiv. Also man redet dann schon darüber. Mhm. Aber es kommt dann auch immer noch darauf an, wer kommt einen Platzverweis über. Mhm. Oder kommt es ein Stürmerplatzverweis über oder der Goalie oder ein Verteidiger. Das verändert dann nachher auch, je nachdem, welches Spieler das du dann nachher platzierst. Aber taktisch haben wir das natürlich schon auch besprochen gehabt. Doch, definitiv. Also das müssen wir auch. Wir haben immer wieder gesagt, wir haben eben auch in Szenarien gedacht, wenn wir den ersetzen oder wenn wir den ersetzen, dann kommt es immer noch darauf an, müssen wir aufholen. Wenn wir das Resultat haben, müssen wir eher verteidigen.
Was haben wir jetzt gemacht beim 1-1? Also, weißt du, ich habe es gefunden, sie haben schon sehr defensiv dann umgestellt. Also.
Ja, es ist dann eigentlich darum gegangen, wir haben gewusst, mit der technischen Qualität von Argentinien werden sie uns automatisch innen reindrücken. Wir haben auch unbedingt noch einen gewissen Speed auch noch auf dem Platz haben. Darum auch ein Zeki Amdouni, der vielleicht auch mal noch einen Freistoß rausholen kann. Dort musst du dann halt einfach relativ schnell reagieren und halt einfach dann den Spieler einsetzen, wo du das Gefühl hast, er kann dir eben nicht nur gut verteidigen, sondern er muss dann eben auch verheben in der Offensive. Weil du musst auch gewisse offensive Momente haben. Weil wenn du dann nur verteidigst, dann am Schluss kommt es eben so raus, wie es dann eben leider rausgekommen ist.
Der Murat Yakin, der gilt ja als akribischer Analytiker. Jetzt der Start gegen Katar, kann man sagen, ist ja durchzogen gewesen, aber dann scheint so ziemlich alles aufgegangen sein, was man sich überlegt hat. Michi, gehst du mit?
Ja, wie ich gesagt habe, es war ein Steigerungslauf. Mhm. Also am Anfang, gut, da bin ich schon in der Mixzone unten gewesen. Also nach meiner Meinung haben wir 1-0 gewonnen gehabt. Und dann sehe ich dort einblendet das 1-1. Ich dachte, das kann ja nicht sein, so etwas. Dann habe ich auf die Spieler gewartet und dachte, jetzt kommen sie sicher mit guter Laune daher. Ist dann auch so rausgekommen. Ja, und nachher haben sie doch ab und zu gewechselt und geschraubt und gemacht. Und da rechts aussen, im zentralen Mittelfeld vorne. Und ich habe mir gedacht, nimmt man da den Spieler ein bisschen die Sicherheit weg? Weißt du, es waren doch 3 Wechsel gewesen, glaube ich, auf der rechten Seite und auf dem 10 auch. Aber schlussendlich, ja, ich muss sagen, es ist alles aufgegangen. Aber meiner Meinung nach ist schon ein bisschen viel rotiert worden.
Ja, man hat versucht, eine gewisse Balance zu finden. Also die Achs ist ja, die steht ja, die Achs ist G. Aber wir haben dann nachher schon versucht, auf gewissen Positionen, je nachdem, den Spieler einzusetzen, wo wir das Gefühl hatten, der passt einfach dann für das jeweilige Szenario oder für die jeweilige Konstellation. Und vielleicht das Spiel gegen Katar ist vielleicht sogar für unsere Weltmeisterschaft nicht einmal so schlecht gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Dass man einfach vielleicht einen kleinen Weckruf zur richtigen Zeit. Und wir sind ja nicht die einzige Mannschaft gewesen, die Problem gehabt im Auftaktspiel. Hat noch andere Mannschaften. Die eine steht jetzt noch im Finale.
Die Spanien.
Genau. Also von dem her ist das, das zeigt einfach auch einmal mehr, es gibt einfach keine kleinen Gegner. Es gibt kein einfaches Spiel. Jeden Gegner musst du bespielen, musst du bekämpfen. Und das ist uns gegen Katar passiert. Und ja, darum am Schluss, glaube ich, ist für unsere Entwicklung und auch für unseren Weg während dieser Weltmeisterschaft ist das vielleicht sogar gut gewesen.
Also wenn wir es als Trainer, wir haben ja gesagt, es war eine super WM gewesen, wirklich unter dem Strich grandios. Aber wenn wir nochmal zu dem letzten Spiel gehen, oder, wo man die rote Karte hat vom Embolo, dann muss man sagen, haben wir die 7, 8, 9 Minuten mit einem weniger Spiel offen behalten. Weil wir sind eigentlich nicht einer weniger gewesen, weil der Messi hat bei denen gespielt. Und der Messi macht defensiv fast nichts. Also ich bin fast der Meinung, dass man auch das 10. Spiel können ausgleichen halten und aufs Feld verteilen, oder? Aber man hat natürlich dann sofort, obwohl man die 10 Minuten gut gespielt hat, hat man auf 5-3-2 gewechselt, 5-3-1 natürlich, logischerweise, oder? Und hat quasi den ganzen Platz der Argentinier gegeben. Und ich bin daheim gesessen, am Morgen um 5:30 auf dem Sofa. Da habe ich gedacht, Gottverdeli, wo die Verlängerung kommt, soll ich ins Bett? Oder soll ich wirklich warten, bis wir sie drin haben? Weil man hat gemerkt, man kommt gar nicht mehr über die Mittellinie. Also bin ich der Meinung, oder, wenn man dann, sage jetzt, untergegangen wäre und hat 4-4-1 gespielt, bis am Schluss, und auf den Lucky Punch gewartet, so, dann kannst du erhobenen Hauptes. Was mich einfach ein bisschen gestört hat, ist, wenn man das Feld einfach dem Gegner gibt und der Messi immer 30 Meter vor dem Goal ist, dann kannst du ihn fast nicht bremsen. Sie haben England, die haben genau das Gleiche gemacht. Für die Schweiz habe ich Verständnis, du bist einer weniger, kann man so denken. Aber wenn du dann 3-1 verlierst, regst du sie vielleicht gleich auf, hat man doch nicht mutig bis am Schluss gespielt. Die Engländer haben es einfach vergeigt, weil die haben auch gerade auf den 5er-Abwehr gewechselt, haben alle auf 30 Meter gehabt und dann hat der Messi genau die paar Laufwege gehabt, die ihn stark macht. Wenn aber der Messi auf das ganze Feld verteilst, dann ist er sehr oft im Niemandsland. Also das ist ein bisschen einfach als Trainer ein bisschen einen bitteren Nachgeschmack, hätte man vielleicht dort ein bisschen mutiger sein können. Verstehe also, ist hypothetisch, was ich sage. Aber wäre für mich eine Variante gewesen. Und was noch schlimmer ist, dass die Engländer, die gesehen haben, wenn die Schweiz sich zurückgezogen hat mit einem weniger, dass die so stark geworden sind, die Argentinier, dass die genau das Gleiche gemacht haben mit 11 gegen 11. Das habe ich gar nicht verstanden. Und die sind zu Recht dann irgendwo natürlich bestraft worden.
Gibt es noch etwas anzufügen zu dem?
Nein, grundsätzlich. Die Überlegungen habe ich mir dann auch gemacht, auch in der Analyse. Trotz der Enttäuschung und trotz dem Ausscheiden habe ich mir das Spiel ja trotzdem auch nochmal angeschaut. Und so eine Analyse ist auch wichtig, weil wenn man wieder einmal in so eine Situation reinkommt, dann muss man eben genau aus dem Spiel muss man viel Erkenntnis daraus ziehen und daraus lernen. Wir sind ja nicht in einem Club, wo man dann jede Woche wieder ein Match hat, wo man gewisse Sachen kann umsetzen kann, sondern in der Nationalmannschaft. Der nächste Termin ist im September und dort möchte ich einfach bestmöglich vorbereitet sein. Und darum bin ich auch froh um so eine konstruktive Kritik, weil ich glaube, wir müssen uns trotz allem müssen wir uns auch reflektieren, hinterfragen und vielleicht gibt es auch gewisse Sachen, die wir nächstes Mal auch ein bisschen anders könnten angehen. Und eben, es ist alles hypothetisch, logischerweise. Aber ich glaube, die Überlegungen, die machen wir uns auch.
Wie entwickelt ihr eigentlich eure Aufstellungen, eure Taktiken im Trainerstaff? Also der Giorgio Contini hat uns gegenüber mal gesagt, an der EM im Katar-Spiel ist das irgendwie unter einem Heizpilz entstanden. Wie kann man, ein Ungarn-Spiel, genau ist das gewesen, nicht Katar. Unter einem Heizpilz. Nein.
Heizpilz
unter
nicht so gut gewesen.
Wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen, wenn Galla, Jakin und Co. zusammensitzen?
Wir würfeln, oder?
Lässt man sich da nicht in die Karte
blicken? Nein, es ist klar, der Muri hat eigentlich, man merkt dann, wird er ein bisschen ruhiger. Und dann merkst du, es fängt da so ein bisschen, der Künstler ist da am Werk. Und ich tue dann ihn einfach versuchen, mit meinen Überlegungen noch mehr zum Nachdenken anzunehmen. Weil er teilt dann nachher, wir haben sehr ein sehr offenes Verhältnis im Staff und das ist genau darum funktioniert es auch so gut. Er teilt dann nachher mit uns seine Überlegungen oder seine Gedankengänge. Und wir tun dann nachher auch wiederum auf das antworten und versuchen ihn dementsprechend auch nicht zu beeinflussen, Achtung, aber einfach ihn zum Nachdenken anregen.
Also das Challenge ein
bisschen. Ja, das Challenge, auch vielleicht gewisse Überlegungen, die für ihn, oder er macht sich gewisse Überlegungen und ich habe meine Überlegungen. Und dann teile ich meine Überlegungen auch mit ihm.
Und wann macht ihr das? Zwei Tage vor dem Match?
Oder? Ja, das ist so ein fließender Prozess. Es ist klar, sobald die eine, jetzt während der Weltmeisterschaft, musst du ja zuerst mal noch das eine Spiel abschliessen und dich dann nachher dann im nächsten Spiel widmen. Aber so früh wie möglich natürlich.
Das interessiert mich, weil der Muri sagt, meistens hat schon zwei Tage vorher, weiss er eigentlich, wie er spielen will.
Ja, genau.
Aber der Spieler wird zuerst im Abschlusstraining mitteilen, wie der Fabian Rieder gesagt. Ich frage mich jetzt, als Spieler, will ich nicht schon am Abend vorher wissen? Oder nehmen wir da gewisse, weißt du, ich meine, willst du es nicht vorher wissen, dass du spielst? Oder erwartest du von allen 26, dass sie am 8. ins Bett gehen? Wie handhabt man das?
Schwierig. Nicht, oder?
Nein, du, also weißt, es gibt ja, es ist ja eine Möglichkeit in der Regel, je nachdem, wenn du etwas machst, was vielleicht überraschend ist, dann tust du doch den Spieler mit einbeziehen. A, sprichst du mit den Leader von der Mannschaft, sehen sie das auch so, haben sie auch ein gutes Gefühl, und dann tust du den Briefen. Und dann weiss der das. Wenn aber alles klar ist, dann ist klar, dann hast du vielleicht 13, die können spielen, oder du musst dich entscheiden, eine, zwei, dann wartest du natürlich vielleicht ein bisschen kürzer aufs Spiel, oder? Weil wenn du dann das einen Tag vorher sagst, dann reden die anderen an, musst keine Angst haben, dass sie nicht reden. Und dann löscht es denen zwei, die das Gefühl haben, sie spielen auch von Anfang an, löscht es denen schon ab. Also kommt darauf an, was das geht.
Es geht ja auch darum, es sind ja verschiedene Überlegungen. Einerseits willst du ja auch nicht, dass die Aufstellung dann schon zu früh nach außen dringt. Ich meine, wir müssen uns ja nicht anlügen. Es wird ja jeder redet mal mit dem Berater oder mit der Frau oder mit dem besten Freund. Das ist heutzutage in dieser Welt, in der wir leben, ist das schnell passiert. Nicht einmal bewusst, einfach, dass das klar ist. Und dann gibt es auch noch Situation, du hast ja vielleicht 80 oder 90% von der Mannschaft steht, aber du hast vielleicht noch ein, zwei Positionen, wo du nicht ganz sicher bist. Und dann willst du auch gewisse Spannung noch aufrechterhalten. Du willst ja, dass die Spieler möglichst vorbereitet sind, auch auf das. Und auch eben, eben gewisse Spannung haben. Und dann ist es klar, willst du die Aufstellung nicht zu früh bekannt geben.
Für uns ist es Zeit für eine kurze Hydration-Break, würde ich sagen. Nach der Pause reden wir unter anderem über die grössten Entdeckungen, die grössten Stars bei der Schweiz und vielleicht auch die grössten Enttäuschungen. Bleiben Sie dran. Wir sind zurück aus der Pause, zurück zum Fußball-Talk-Heimspiel, wo wir die Weltmeisterschaft noch mal Revue passieren lassen, unter anderem mit dem Assistenztrainer von der Nazi, Davide Galla. Und wenn wir von Spielern sprechen, die rausgestochen sind, gerade bei den Schweizer, dann kommen wir nicht am Joan Manzambi vorbei. Der 20-Jährige hat 3 Goal und 2 Assists gemacht bei 4 Einsätzen, 55% der Spielzeit überhaupt noch auf dem Match, also auf dem Feld gewesen. Denn die Verletzung, wie ist das passiert?
Ja, es war eine letzte Aktion im Training, eigentlich, kurz vor Schluss. Und es ist, wir waren alle nur noch fassungslos, dass das passiert ist. Wir sind natürlich froh, weil wir haben zuerst noch etwas Schlimmeres befürchtet. Wenn es um Knieverletzungen geht, da kann ich leider nicht nur ein Lied davon singen, sondern ein ganzes Album. Wir sind alle wirklich fassungslos gewesen und es war natürlich ein unglaublicher Schock gewesen. Aber wir sind gleichzeitig sind wir froh, dass wir ihn hoffentlich möglichst bald wieder auf dem Platz werden sehen. Aber es war natürlich für uns bitter gewesen, ein herber Ausfall.
Und dann hat es gar keine Chance gegeben, dass er gegen Argentinien spielen kann. Was hat man probiert?
Alles hat man versucht, wirklich alles. Also da muss ich wirklich unserer medizinischen Abteilung wirklich ein grosses Lob aussprechen. Ich habe das Gefühl, die sind wirklich 24/7 einfach dran gewesen. Zum da versuchen, wirklich alles zu unternehmen, dass er irgendwie noch eine Chance hat, um auf dem Platz zu stehen. Für uns auch, aber am Schluss ist es einfach so, Gesundheit geht vor und wir haben da auf keinen Fall noch irgendwie etwas unnötigerweise riskieren.
Es sind wahrscheinlich auch die gesehen, die gesagt haben, es geht wirklich einfach nicht.
Punkt. Ja, sicher. Am Schluss ist es so, als Trainer oder wir vom Staff tendenziell, wir versuchen ja immer ein bisschen zu pushen. Ja, das geht. Die Spieler haben dann auch unbedingt auf dem Platz haben, logischerweise. Er auch, aber es ist vernünftig, darum haben wir ja auch medizinische Abteilung, weil das halt einfach Experten sind. Und dass dort dann halt einfach dann wirklich ins Veto dann eingelegt wurde.
Das ist schon verrückt, oder? Du bist 20, bist an die WM gegangen, hast am Anfang bist du ausgesehen, Joker, und nachher kämpft jeder Spieler, wie das du spielst. Also er hat einfach das gewisse Etwas gehabt, das Unbekümmerte, wo man schon gemerkt hat, dass es fehlt, oder, bei euch. Also,
ja, vor allem das Unberechenbare. Ja, der ist einer, der oder, ein Superstar in der Regel, können aus wenig viel machen. Und die Durchschnittlichen machen aus viel wenig. Oder? Und er ist wieder einer, der etwas Unberechenbares machen kann, ist kreativ, ein Haken, eins gegen eins durchsetzen. Und von denen haben wir eigentlich, seit wir den Shaqiri nicht mehr haben, gut, das war ein anderer Spielertyp, der hat nicht so trippelt wie der Mansambi, der kann noch trippeln und selber durchlaufen, aber er ist kreativ und ist unberechenbar. Und das tut dieser Mannschaft, die eine super Spielanlage hat, wo man spürt, die machen das super, die wissen die Laufwege, man ist dominant gegen jede Mannschaft, das ist Spanien auch gleich gut, sonst wirklich fast niemand, oder? Dann tut er eben in der dritten Zone, im 16er gut, weil dort kannst du nicht mehr sagen, was du machen musst. Dort muss einer die individuelle Qualität haben, um sich durchzusetzen. Genau.
Mach nur Assist.
Absolut. Und darum hat es extrem wehgetan, dass man in den entscheidenden Spiel ihn nicht hat können einsetzen konnte. Also nicht nur der Fall Embolo, sondern auch noch der, der wahrscheinlich für so Unberechenbare da gewesen wäre, hat auch nicht können spielen. Und das ist einfach auch ein bisschen schade gewesen. Das hat einem sicher ein bisschen gewurmt am Schluss. Oder?
Also die Argentinier sind froh gewesen, dass er nicht gespielt hat. Das haben sie mir auch so gesagt.
Ehrlich, ja?
Ja, das haben sie mir auch so gesagt. Ja, aber ist, also ich als Gegner wäre auch froh, wenn er nicht auf dem Platz steht. Weil eben, er hat einfach das Unberekümmerte, das unberechenbare Element, die Kreativität, auch der Speed, oder? Auch mit dem Ball am Fuß kann er einfach etwas Außergewöhnliches. Du hast immer das Gefühl, es passiert irgendetwas, wenn er den Ball hat. Plus muss man auch noch sehen, das ist zum Beispiel im Spiel gegen Algerien so gewesen, dass er auch taktisch sehr wertvoll ist für uns, weil er eben auch, kannst zurückziehen, auch mal im Mittelfeld kannst laufen lassen. Ich meine, bei Freiburg spielt er ja teilweise auf der Doppelsechs. Natürlich mit viel offensiven Freiheiten, aber er ist auch defensiv sehr, sehr wertvoll. Also ein Goldjunge und wir werden noch viel, viel Freude haben
an
ihm.
Also er haltet sich an die taktischen Anweisungen in dem Fall?
Er haltet sich. Also ich glaube, gegen Algerien hat er... Wir haben ja am Anfang gegen Algerien wirklich Mühe gehabt, zum Spiel zu kommen. Gegen einen Spieler ist sehr starker Gegner. Und erst, wo wir ihn dann nachher zurückgezogen haben, eigentlich ins Mittelfeld, wo er eigentlich eine Ebene zurückgekommen ist, dort haben wir dann nachher unser Spiel, haben wir viel mehr Zugriff auf den Gegner und haben unser Spiel können defensiv stabilisieren. Also von dem her, er macht seinen Job und er setzt sich wirklich auch ein für die Mannschaft und darum ist er für uns Gold wert.
Also wenn man ihn so anschaut, dann haben wir das Gefühl, er strotzt von Selbstvertrauen. Kann auch neu mehr durch eine Gefahr sein. Du hast vorhin ein bisschen angesprochen, haltet er sich an das? Hat er sich immer daran gehalten? Es hat ja dann auch mal so ein bisschen Zurechtweisung vom Granit Xhaka gegeben.
Null Gefahr.
Yeah.
Der haltet sich an alle Angaben. Yeah. Also der ist auch bei den stehenden Ball ist er sehr wertvoll für uns, weil er doch eine gute Größe hat. Und auch mit dem Kopf uns kann helfen. Nein, also absolut von A bis Z, einfach nur fantastisch. Man hat auch gesehen in dieser Szene, wie er eher so aus der Tiefe kommt, nicht ganz vorne war beim Breel. Und dadurch wird er einfach weniger greifbar für den Gegner. Und das war ein ganz wichtiges Goal in einer Phase, in der wir eigentlich gelitten haben. Weil die Algerier eigentlich mehr vom Spiel hatten und eigentlich aus dem Nichts raus hat er dann eben für die Entscheidung sorgen können.
Entschuldigung, David, ich muss lachen. Oder? Wir bemängeln ja bei uns in der Schweiz immer, es gibt keinen Strassenfußball mehr. Oder? Jetzt haben wir mal einen, der wieder das gewisse Etwas bringt und schon die erste Frage, ja, tut er dann defensiv die Aufgabe erfüllen? Gibt es noch bei uns in der Schweiz? Oder? Das ist dann die erste Frage. Ja, Gott, die lernen sich mal entfalten und soll zeigen, was er drauf hat. Und darum, du hast ja mal gesagt, oder? Es ist alles, wie soll ich sagen, wenn einer ein bisschen ausschert, dann verliert er den Platz. Also es ist alles irgendwo genormt und jetzt hast du mal einen, der das gewiss etwas an Kreativität bringt, da kommt schon eine Frage auf, die deckt dann auch 100%. Es zeigt eigentlich, warum dass man solche Spieler fast nicht entwickelt und ihnen Freiheiten gibt. Man tut es gerade wieder zurück, ja, ist ja dann auch defensiv so seriös wie die anderen.
Auf der anderen Seite, Startelf, ja oder nein, auch das ist immer mal wieder diskutiert worden. Warum nicht, wieso, wieso hat euch das auch genervt? Weil ihr wahrscheinlich ja schon einen Plan gehabt habt.
Nein, null genervt. Am Schluss sind das die üblichen Diskussionen. Leider hat irgendjemand mal entschieden, dass nur 11 spielen. Wir würden da auch gerne mehr einsetzen.
Hättest aber du mehr eingesetzt?
Es gibt Spieler, die sind auch extrem gut, wenn es von der Bank kommt. Ja. Und ich glaube, er ist so ein Typ und darum habe ich gesagt, da gibt es kein Falsch und kein Richtig, glaube ich. Er kann nach 60 Minuten kommen und das Spiel entscheiden und er kann von Anfang an spielen. Also ich glaube, das ist völlig okay gewesen, so.
Eine andere Schweizer Personalie, die rausgestochen hat an der WM, das ist Nico Elvedi. Er hat bis nach dem Viertelfinal so viel klärte Aktionen an der WM wie kein anderer Spieler. Habt ihr die Leistungssteigerung auf dem Radar gehabt, wenn man vor allem auch betrachtet, dass gerade im Frühlingszusammenzug kein Thema gesehen?
Nein, eigentlich gar nicht, weil ich finde, er macht eigentlich, seit ich in der Nazi bin, seit dem letzten Jahr, macht also ich nenne ihn unsere Wand, der ist einfach nur unglaublich defensiv. Darum, also nein, in dem Sinn, es hat mich überhaupt nicht überrascht. Und für mich war es auch nicht eine Leistungssteigerung, sondern für mich war es eine absolute Bestätigung von seiner Topform. Er hat schon in der Quali hat er einfach nur abgeliefert. Bei ihm hast du einfach nach jedem Match einen Haken machen. Und ich bin begeistert von ihm als Typ, als stiller Leader auch. Ist jetzt keiner, der jetzt viel schwätzt, aber er lässt Taten folgen auf dem Platz. Und ich bin so froh, dass wir ihn haben.
Was zeichnet ihn aus? Ja,
eine lustige Geschichte eigentlich in der Nazi, oder? Also er war dann relativ früh gesetzt gewesen, dann ist er wieder ins zweite Glied, dann ist er wieder Ding. Vor zwei Jahren war es eine ganz schlimme EM aus seiner Sicht, hat er nie geshootet dort. Was ihn auszeichnet, er ist ein cleverer Fußballer, er ist oben und unten gut, er ist schneller geworden. Und du sagst, er ist ein ruhiger Leader. Ich habe mich fast immer das Gefühl gehabt, er ist fast ein bisschen zu ruhig, er schwimmt so ein bisschen unter dem Ding. Über andere wird viel mehr geredet als über ihn, weil er nie etwas sagt. Und er hat sich fast ein bisschen unter seinem Marktwert verkauft in seiner Karriere bis jetzt, habe ich das Gefühl.
Ich finde ihn halt einfach extrem zuverlässig. Ja. Oder? Extrem zuverlässig. Und meine Schweiz mit dem Kobel, Akanji, Elvedi, Freuler, Chaka, Embolo. Das ist natürlich ein Gerüst, das unheimlich wichtig ist und routiniert. Und da kannst du immer wieder andere bringen. Und das, was vielleicht mit Elvedi ein bisschen fehlt, ist, selber Bonuspunkte holen. Oder er geht, du hast gesagt, unter dem Radar, weil er irgendwo sich immer ein bisschen zurücknimmt. Oder er könnte auch vielleicht mal ein bisschen mehr mit dem Ball am Fuß etwas machen. Er könnte vielleicht mal auch ein Kopfgoal machen. Er hat die Qualität. Oder er ist, für mich ist ein Stück weit fast ein bisschen zu bescheiden. Oder? Bei all dem, dass er zweikampfstark ist, wie du sagst, mit diesen Bilanzen, das ist grandios. Oder? Aber der Zuschauer, wenn er jetzt schaut, fällt ihm der Elvedi nicht so auf, weil er einfach ganz zuverlässig immer seine Zweikampf kümmert, aber darüber hinaus fast nicht auffällig ist.
Ja, das ist vielleicht nicht so spektakulär.
Das ist nicht so spektakulär, oder? Das sicher. Darum geht er die unter dem Radar durch. Aber für eine Mannschaft brutal wertvoll, wenn einer so zuverlässig in den Zweikampf gönnt, immer da ist, wenn er muss da sein. Also Schmidt, der Säule von dieser Stabilität in dieser Mannschaft.
Andere Spieler, was noch speziell gibt zu erwähnen, mich, ich mag mich erinnern, als wir uns unterhalten haben, schon gesagt, der Granit Xhaka, der hat auch den Franzosen gut
getan. Ja, das ist meine Meinung. Ich finde, Franzosen ist ein fantastisches Team irgendwie, ein riesen Fußballer, jeder für sich. Und wenn ich so den Match jetzt angeschaut, den Halbfinale, also ein Granit hat doch mal die Flaschen am Boden gerührt oder wäre mal ausgerastet oder hätte mal einen gepackt und hat das Maul aufgerissen. Und das hat mir gefehlt bei diesen Franzosen. Also ich glaube, der Granit ist schon ein wahnsinnig wichtiger Leader für euch, auch wenn er euch immer wahrscheinlich auch fordert mit seiner Art. Aber das habe ich jetzt bei dieser Mannschaft, bei dieser französischen Künstlertruppe, habe ich das vermisst.
Aber so eine extrem wichtige Rolle, selbstverständlich, wie so viele. Genau.
Ja, absolut. Ich meine, der Granit ist sehr, sehr fordernd. Aber auch förderlich. Am Schluss, beides. Und er schafft es, unangenehme Themen auch anzusprechen. Und dadurch macht er die Mannschaft besser, aber auch uns vom Staff. Oder? Weil wir uns einfach dann auch wirklich, wir gehen in die Details rein und binden die natürlich auch ein in unsere Gedankengänge, in unsere Überlegungen. Und er ist ja so ein bisschen auch, geht ja auch schon ein bisschen so von der Mentalität her richtig Trainer. Und darum ist er auch so wertvoll für die Mannschaft, weil er einfach ja, im richtigen Moment halt auch die richtigen Sachen macht. Und das, dadurch kann er sehr, sehr wertvoll sein für uns.
Am Schluss Teamleistung unbestritten. Wir schauen zurück auf die längste, die grösste Weltmeisterschaft, die es je gegeben hat. Viel Umreisen, wie war das aus eurer Sicht gewesen? Kräftezehrend, körperlich?
Ja, wir sind eigentlich noch gut weggekommen von dem her. Wir sind in Kalifornien gewesen, haben ja da mit eigentlich nur noch fürs letzte Gruppenspiel auf Vancouver. Haben dann nachher dort mit dem Sieg gegen Kanada gerade noch gewusst, dass wir die nächsten Spiele auch noch mal in Vancouver spielen. Vom Klima her optimal für uns. Gutes Stadion, also hat alles passt. Und jetzt nachher in Kansas City haben wir schon gemerkt, es ist eine ganz andere Konstellation gewesen, einfach von der Wärme, von der Luftfeuchtigkeit. Da haben wir natürlich schon, ist natürlich top gewesen, dass wir dann in Kalifornien spielen und in Kanada.
Inwiefern hat man sich da einmal speziell anpassen denn?
Ja, absolut. Also du musst dann, wir sind dann nachher auch auf Kansas City, sind wir absichtlich einen Tag früher abgereist, wie geplant, weil wir uns einfach akklimatisieren wollen an die neue Zone. Und das ist wichtig, weil das schüttelst du nicht einfach so aus dem Ärmel. Das ist eine WM, wo eben auf so verteilt, auf so vielen verschiedenen Zeitzonen, Klimazonen auch. Und das musst du einfach berücksichtigen. Und die Spieler, das sind keine Roboter, das sind Menschen und die müssen sich auch anpassen jeweils an die neuen Gegebenheiten.
Michi, wie war das für euch als Journalisten gewesen, oder aus Journalistensicht?
Ja, nicht zu vergleichen mit Katar vor 4 Jahren. Dort bist du an, hast dein Hotel gehabt, kannst alles können mit der ÖV erreichen, hast 3 Matches können schauen am Tag. Und jetzt bist du natürlich an einer riesen WM, wo du halt rumfliegst und dort musst du hin und überall das Auto nehmen oder Flugzeug. Aber ich war begeistert gewesen, auch von dem Ort, den sie gewählt haben. San Diego ist nahe bei Mexiko, fast nebendran. Die Fußballbegeisterung dort war gross. Ach,
schon.
Viele Latinos dort. Ja. Ja. Also es ist wirklich, ob jetzt Kolumbien gespielt hat, Mexiko, es ist etwas gelaufen. Mir hat es extrem gut gefallen. Auch den Amerikanern ist es nicht spurlos vorbeigegangen, wie viele da in der Schweiz behauptet haben, dass das niemand interessiert. Das ist nicht so. Es hat auch viele Amerikaner gehabt, die Tickets genommen haben und dann einfach irgendein Schweiz-Liebli gekauft haben, weil sie einfach dabei sein an diesem Anlass. Und was speziell war, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, am Anfang, Testspiel etc., sie schauen anders Sport als wir, also Fußball. Also wenn sie Hunger haben, stehen sie auf und gehen essen. Aber da kann jetzt gerade die Schweiz im Angriff sein zum Beispiel. Das ist schon noch, das habe ich jetzt noch ein bisschen speziell gefunden.
Habt ihr das mitbekommen?
Sonst hat es mir sehr gut gefallen.
Also was ich mitbekommen habe, und das war sehr erfreulich, einfach die Art und Weise, den Sport zu leben, zu zelebrieren. Das ist schon etwas, was mir sehr gut gefallen hat. Wir sind zum Beispiel gegen Kanada sind wir losgefahren vom Hotel. Und da hat es so viele kanadische Fans an der Strasse. Aber da habe ich keinen Mittelfinger gesehen, wie sonst irgendwie in Europa. Okay. Sondern die haben einfach gewunken und die haben ihre Mannschaft angeführt. Aber sie haben nicht versucht, den Gegner niederzumachen oder zu beschimpfen. Und das ist schon etwas, wo mir wahnsinnig gut gefallen hat. Ja.
Aber ich habe schon das Empfinden, am Anfang hat man sich ein bisschen verteufelt, die Weltmeisterschaft und das Grösse Wahnsinnige und weiss nicht was alles. Ich habe das Empfinden, das ist ein bisschen abgeflacht. Hat das einfach bei uns in der Schweiz damit zu tun, dass die Schweiz so gut gewesen ist? Oder hat das einfach damit zu tun, dass es doch besser gewesen ist?
Es braucht einfach auch Zeit. Meine, sind wie viel? 64 haben mitgemacht? Oder, nein, 48.
64 ist ein Thema.
Oder, gegen das ist eigentlich gar nichts zu sagen. Meine, die Bilder, die Völkerwanderung, das war wunderbar. Das Problem ist einfach, wir haben die Zeit gar nicht für den Fußball. Meine Mansambi-Verletzung. Ganze Saison in Freiburg, hinten führen, Euroleague hinten führen. Feinmal bist du einfach anfälliger. Oder? Das ist vielleicht genau dem geschuldet. Oder? Und die Idee, dass alle mitmachen können, das ist ja alles gut und recht. Aber wir haben nur 12 Monate im Jahr. Und darum ist der Gedanke, dass man dann das noch erweitert, eigentlich fast ein Witz, so schön die Bilder gewesen sind. Ich meine, die Stadien mit diesen Farben, das war prächtig gewesen. Wenn du das gesehen hast, auch daheim auf dem Sofa, das war lässig gewesen.
Jetzt könntest du nochmal erweitern, oder? Ja. Du müsstest jetzt wieder, dann kommt halt einfach nur die ersten 2 Gruppen, zweite weiter und nicht mehr der dritte, oder?
Also, ja,
du
könntest theoretisch... Können wir machen, aber ich sage einfach, oder? Ich meine, jetzt ist, am Sonntag ist der WM-Finale und eine Woche später fangen wir an mit der Super League. Und es hat ein paar Verletzungen gegeben und das würde mich nicht überraschen, Anfang Saison mit den Naheliegenden hat der eine oder andere etwas, das jetzt halt ein Jahr durchgespielt hat. Oder? Man hat einfach fast keine Zeit für das, was super ausgesehen hat. Aber es ist immer alles ein bisschen eine Frage der Zeit. Bringt man das in den Kalender rein? Wirkt man es rein oder macht es Sinn? An den Spieler wird schon nicht gross gedacht, sondern an das Geld und an die Freude am Fußball. Aber der Spieler muss ja leisten. Oder?
Frag mich noch ganz kurz, ist jetzt die Grenze erreicht von dem, wo...
Es ist schon, wo man das aufgestockt hat von 32 auf 48, ja. Haben sich ja ganz viele Leute gefragt, ja, ist denn das überhaupt möglich und das ist doch zu viel und überhaupt. Und ich habe eine tolle WM gefunden, tolle Spiel, tolle Atmosphäre. Also ich glaube, das ist mehr wie nur ein gelungener Anlass gewesen. Ob denn das nachher noch weiter kann aufblasen werden, weil irgendwann mal wird es dann halt einfach auch aufblasen, wenn es dann vielleicht 64 Teams sind. Aber ich bin schon ein paar Mal skeptisch gegenüber irgendwelchen auch neuen Wettbewerben, die gekommen sind. Und am Schluss habe ich mich eines Besseren belehren lassen. Darum bin ich dort dann eigentlich, wollte ich eigentlich ein bisschen tief fliegen und das nicht irgendwie schon im Vornherein das irgendwie schon eliminieren.
Also, tolle Weltmeisterschaft, tolle Stimmung und vor allem tolle Leistung von der Schweiz. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, David Galla, dass du dir heute Zeit genommen hast, trotz vielleicht noch ein bisschen Jetlag, zu uns ins Studio kommen. Michi Wegmann natürlich auch dir, du bist auch noch nicht ganz ausgeschlafen und selbstverständlich auch dir, Rolf Ring. Es hat mich sehr gefreut, haben wir die Weltmeisterschaft noch mal aufrollen können. Und euch daheim sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich lege uns selbstverständlich unseren Podcast noch ans Herz. Das Heimspiel, das könnt ihr auch dort hören, wo ihr einfach euren Podcast hört und auch online. In dem Sinne sage ich einen ganz schönen Tag. Tschüss miteinander.